Schön, euch alle mal wieder live und in echt zu sehen. Mit Farbe. Wir sind immer noch im Gespräch über. Gespräche hören nie auf. Und wir beschäftigen uns mit Eden und wie Gott sich Dinge ursprünglich gedacht hat, was das bedeutet, wo Dinge herkommen, was das heute für unser Leben bedeutet. Und ich möchte heute was lesen. Ganz am Anfang, 1. Mose 2, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, und das hatten wir oft gehört, dass es sehr gut war und wozu wir bestimmt sind. Und dann heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum der Erkenntnis darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und ich will ein paar Dinge mit uns mal andenken. Und ich glaube auch ein paar Irrtümer ausräumen. Das erste, ein weit verbreiteter Irrtum, den man immer wieder hört und ich hoffe bei uns immer weniger ist, dass der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wurde, weil er einen Fehler gemacht hat. Also, ja, also wer das nachlesen möchte, relativ einfach zu finden, das ist ganz am Anfang, 1. Mose 3. Hier spricht Gott nur davon, dass er nicht davon essen soll, denn davon wird er sterben. Und als der Mensch davon isst und Gott ihm eine Chance bekommt, darauf zu reagieren, aber anstelle, dass der Mensch in Beziehung tritt und sagt, oh ja, stimmt, wir haben einen Fehler gemacht, fängt der Mensch etwas bis heute sehr Typisches an. Die Frau, die du gemacht hast. Und die Frau macht das Spiel weiter. Die Schlange, die du gemacht hast. Es gibt immer einen Grund von außerhalb, warum die, also es bin auf jeden Fall nicht ich. Das ist irgendwie außerhalb von mir. Und anstelle zu Dingen zu stehen und zu sagen, hier und Beziehung zu suchen, oder um Vergebung zu bitten, geht es los, sich selber zu rechtfertigen. Und daraufhin sagt Gott nämlich, weil hier passiert etwas. Sterben ist in der Bibel viel weniger körperlicher Tod oder körperlich nicht lebendig zu sein, sondern Tod ist viel mehr ein getrennt und abgeschnitten sein vom Leben. Wir lesen in Epheser 2, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Das sind ja nicht Leute, die tatsächlich tot waren, sondern in deren Innersten etwas verloren gegangen ist von wahrem Leben und von wahrer Beziehung. Das ist, was hier passiert, dass man aus dieser lebensbestärkenden, lebensbejahenden Kraft, die von Gott kommt, sich abschneidet, aus der Beziehung austritt und sich dadurch von Schönheit, von Leben und von dem, was Gott mit dir und mit mir vorhat, entfernt. So, da, das ist das Erste, was Gott vorhat, was natürlich damit einhergeht oder im Sinn hat. Was damit natürlich einhergeht, ist, dass diese Dinge uns beeinflussen und auch unseren Körper und alles beeinflussen und dass am Ende natürlich auch natürlicher Tod steht durch unterschiedlichste Dinge, angefangen von Krieg und all dem Bösen, was da hineinkommt. Und weil Gott dieses sieht, spricht er, 1. Mose 3, deshalb kommt der Mensch aus dem Garten Eden raus, damit er nicht noch vom Baum des Lebens esse, weil wenn er vom Baum des Lebens essen würde, wären diese Dinge, die sich jetzt, also die wesensmäßig irgendwie Raum in ihm gefunden haben, auf ewig und untrennbar mit ihm verbunden, was bedeuten würde, es würde keine Chance auf Wiederherstellung und Veränderung geben. Das ist der Grund. Ich finde das wirklich wichtig, weil in dem einen, also in dem letztgenannten, wovon ich überzeugt bin, sehe ich einen guten Vater, der sagt, da ist wirklich was falsch gelaufen. Und bevor der Junge das auf immer und ewig vermasselt, verwehre ich ihm Zutritt, dass er auf ewig mit dem Bösen vereint bleibt. Da sehe ich einen guten Vater. Wenn ich das andere sehe und denke, oh, jetzt habe ich einmal, ich meine, das ist gerade mal eine Frucht. Was ist daran so schlimm? Und gleich, dann bin ich der Gute in der Geschichte und Gott irgendwie der Schwierige. Deshalb finde ich diesen Unterschied so unglaublich wichtig, wie ich hier Gott sehe. Was auch damit einhergeht, wenn wir uns von dem Leben trennen und irgendwie das Böse Zugriff hat auf uns, dass etwas mit unserer Identität und mit unserem Sein passiert und dass wir nicht mehr in dem Maße heil sind und ganz sind, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und dass auf einmal Dinge in eine Unordnung kommen, die es uns mit uns selber und mit anderen irgendwie schwierig machen. Und was auch passiert, dass das nicht alles den Raum bekommt oder in dem Maße gesehen wird, wie das hilfreich ist. Auch dieser ganze Bereich von Wahrnehmung und Emotionen und Gefühlen, die alle gut sind, die Gott alle geschaffen hat, aber ich sehe irgendwie zwei Extreme. Die einen, die irgendwie alles leugnen und die anderen, die sich extrem davon bestimmen lassen. Und es hat für mich ganz viel mit dem zu tun, dass wir aus dem Ursprünglichen gefallen sind. Und deshalb halte ich das für gut und hilfreich, sich anzuschauen, wie war es denn ursprünglich gedacht und vielleicht kann uns das helfen. Und ich würde heute mit dieser Vorrede, und ich werde da noch ein bisschen drin bleiben, ich will irgendwie was sagen über diese zwei Themen, mit Angst umgehen und im Glauben leben. Mit Angst umgehen und im Glauben leben. Mach doch hier auf. Wieso? Nee, das doch ab. Doch, guck. Ab. Nee, also hier nicht. Hier hatte ich gesagt, ich lasse es gekippt. Da gilt mein Wort, das ist. Aber hier kannst du gerne aufmachen. Nee. Also, ich sagte, ich sorge dafür, dass es gekippt bleibt. Mehr werde ich nicht versprechen, aber das gilt. Also, solange die Svenja da weitermacht, wir schaffen das. Mit Ängsten umgehen und im Glauben leben. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste, was ich wirklich mal sagen möchte, ist, diese zwei Dinge sind nicht... Alles super. Also das Erste und das Wichtigste und hoffentlich für den ein oder anderen eine Offenbarung. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Angst und das Gegenteil von Angst ist auch nicht Glauben. Das sind, wenn ich es richtig verstehe, wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir denken, wenn wir nur genügend Glauben hätten, dann hätten wir keine Angst mehr und dann wäre alles gut. Und wenn das deine innere Überzeugung ist, dann wird Folgendes passieren. Immer wenn du merkst, da kommen irgendwie Ängste in dir hoch, dann hast du das Gefühl, jetzt habe ich keinen Glauben. Und je nach Persönlichkeit wirst du entweder niedergeschlagen, das sein lassen, oder du wirst sagen, jetzt erst recht, und du ignorierst völlig deinen inneren Zustand. Macht das irgendwie Sinn? Und ich glaube, deshalb ist es wichtig zu verstehen, was ist, wozu das da ist. Und ich glaube, als Erstes will ich sagen, erstmal ist Angst ein Gefühl, eine Emotion. Das gehört irgendwie zu unserer Seele. Glaube ist ein Teil, der gehört in den Bereich des Geistes. Der ist tatsächlich woanders verortet. Und deshalb können diese Dinge auch miteinander und gleichzeitig und parallel da sein. Das ist jetzt nicht irgendwas Biblisches, was ich sage, aber wenn man das ein bisschen googelt und ein paar medizinische Definitionen davon anschaut, dann ist eine davon Angst, ein unangenehmes Gefühl, eine unangenehme Emotion ausgelöst durch den Glauben oder die Erwartung, dass etwas Unangenehmes oder Gefährliches sich ereignet, was mir Schmerz zufügt. So, es ist irgendwie eine Erwartung, etwas, was aus meinem Empfinden kommt. Und ich finde das nochmal wichtig, das festzuhalten, dass Angst nicht automatisch etwas Negatives sein muss. Und ich weiß auch nicht, ob es immer so heldenhaft ist, zu sagen, ich habe keine Angst vor gar nichts. Also ich habe einen unserer Kinder, der hat so eine Persönlichkeit. Prinzipiell hat der vor gar nichts Angst. Vor keiner Höhe, vor keinem Messer. Das war derselbe Junge, der irgendwann auch mal sagte, Papa, du musst keine Angst haben, wenn ich ins Wasser gehe. Ich kann zwar nicht schwimmen, aber ich kann tauchen. Ein Jahr später an der Ostsee hat er mir dann gesagt, Papa, das Blöde beim Tauchen ist, dass immer wenn man Luft holt, da so viel Wasser reinkommt. Schau, ich glaube, Furcht oder Ängste haben ein ganz weites Spektrum. Von Angst vor Höhe, das ist halt einfach da. Unbegründete Angst, das auch manchmal. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen Einsicht. Schau, was ich sagen möchte. Angst ist ein emotionales Empfinden, genauso wie Freude, Lust, Liebe. Und wenn diese Gefühle anfangen, uns zu leiten, ich glaube, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Dann. Nicht, wenn wir sie haben, nicht, wenn wir sie empfinden. Wenn sie anfangen, uns zu bestimmen. Und ich halte mich ja selber für so einen Typen, der eher ein paar halbstarke Sprüche hat und denkt, komm, was kostet die Welt und so. Und ich musste auch feststellen, auch ich habe Ängste. Auch ich, und zwar manche sehr tief sitzend und sehr schwierig. Also ich will nicht heute jetzt hier, das würde den Rahmen sprengen, aber ich hatte ja mal erzählt, wir waren unter anderem, jetzt hatten wir uns ein paar Tage freigenommen und waren unterwegs und waren bei so einem Seelsorge-Ehepaar und auf jeden Fall, mir hat es geholfen. Und es gab so eine Sache, wo ich dachte, das würde ich wirklich gern ändern. Und dieser Mann, der mir da geholfen hat und der mit Klarheit und Nachdruck, liebevoll und widersprechend mich dort gelotst hat, was zu sehen, der hat nämlich gedacht, Markus, über alles, was du redest, das sind alles Auswirkungen, aber da steckt irgendwie was Tieferes drunter. Und der hat mir nicht gesagt, was, aber er hat mir einen Haufen Fragen gestellt. Und da ich nicht blöd aussehen wollte, dachte ich, es wäre ja auch gut, ich würde ein paar Antworten auf diese Fragen geben. Jetzt waren die Fragen so gestellt und so knifflig, dass ich gemerkt habe, wenn ich versuche, diese Frage ehrlich zu beantworten, dann komme ich an diesen Punkt. Und da war eine tiefe Angst von verlassen sein, nicht wahrgenommen zu werden, nicht zu genügen, ein paar andere Dinge, ist auch egal, wo das herkommt für heute. Aber das hat mich tatsächlich geprägt. Und das für mich das Schlimmste war, dass ich diese Dinge geleugnet habe und dachte, ach Angst, komm, was ist das schon? Ich war klettern, ich bin aus 5 Metern abgestürzt, ich bin aus 7 Metern freiwillig runtergesprungen, weil ich sonst unkontrolliert abgestürzt wäre. Ins Wasser springen, also ich kann da keine Kunststücke machen, weil ich keine Körperbeherrschung habe, aber wenn es nur um Höhe geht, da musst du einfach nur los. Also weißt du, es geht runter. Das ist, ich und Angst, komm schon. Und ich habe festgestellt, das sind Dinge und die prägen mich. Und dieses Ding hat mich in einem Maße geprägt, weil ich es nicht wahrhaben wollte und weil ich es auch nicht sehen wollte. Und es gab so Momente, da hat die Svenja manchmal was gesagt. Und kennt ihr das, dass man irgendwo so spürt, das ist irgendwie unangenehm, da könnte was wahr sein, aber man will es irgendwie nicht wahrhaben oder man spürt, dieses Ding wird unangenehm. Und keiner liebt es oder wenige. Wenige lieben diese unangenehmen Momente. So, irgendwie ist irgendwie, also ich mag Fotos, also nicht nur Fotos, aber ich wäre gern in Malediven. Weißt du, da ist warm, da ist Sonne, das Wasser ist klar, die Menschen nett. Hoffmann. Es gibt immer was Leckeres zu trinken. Also ich würde, man kann schnorcheln gehen, ich würde wahrscheinlich tauchen anfangen. Ich könnte es dort ewig aushalten. Aber es gibt so Sachen, wo du merkst, boah, hier ist echt schwierig und hier ist herausfordernd. Und hier, da muss ich mich Dingen stellen und hier muss ich mir selber ins Auge schauen. Und eigentlich würde ich das gerne vermeiden, weil ich irgendwie spüre, bei dieser Geschichte werde ich mit etwas konfrontiert, wo ich nicht gut wegkomme. Ich glaube, also auf jeden Fall bei mir ist es so, aber ich glaube, es ist größer als ich, dass das bei vielen Menschen wirklich ein Hinderungsgrund ist, zu wachsen und heil zu werden. Diese Angst, sich selber in die Augen zu schauen und zu merken, hier werde ich mit was konfrontiert, was nicht heil ist. Und ich will irgendwie nochmal sagen, dass Dinge in unserem Leben nicht heil sind, das hat damit was zu tun. Ich finde es gar nicht verwunderlich, dass das so ist. Ich finde es nur schwierig, damit umzugehen. Weil es bedeutet irgendwie, ich muss sagen, das bin ich. Und hier bin ich nicht gut. Und hier genügt es nicht. Und ich glaube, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad gerne Dinge vermeiden. Und deshalb finde ich die Geschichte von Adam und Eva so nachvollziehbar. Das sind die Umstände, das sind die anderen, das war eine blöde Situation. Es gibt immer was, das finde ich witzig, wenn man Fotos macht und man die danach anguckt, gibt es danach meistens immer jemand, der sagt, oh, hier sehe ich aber unvorteilhaft aus. Kennt ihr das? Das sind eher Frauen. Meiner Erfahrung nach. Nee, die das sagen. Aber wer auch immer das sagt, der Punkt ist der. Ich glaube nicht, dass man unvorteilhaft aussieht. Man könnte nur einen gnädigeren Blickwinkel gebrauchen. Aua! Aber man sieht halt aus, wie man aussieht, und ein Foto offenbart es halt. Jetzt habe ich Ärger. Was ich beschreiben wollte, war ein inneres Verhalten von, ich will mich manchem nicht stellen und ich will mich mit manchem nicht auseinandersetzen und ich will vielleicht manchem nicht ins Auge schauen, dass es bei mir so aussieht. Und was ich sagen möchte, ist Folgendes. Was ich von Medizinern gelernt habe, ist Folgendes. Der Matthias hat mir das mal sehr vorbildlich erklärt. Ich hoffe, ich kann es so brillant wiedergeben. Aber um gegen gewisse Dinge immun zu werden, setzt man den Menschen genau diesen Wirkstoffen, Krankheitserregern aus, impft sie damit, damit der Körper anfängt, Antikörper dagegen zu entwickeln und dadurch stark wird und mit diesen Dingen umgehen kann. Ich halte das für ein zutiefst geistliches Prinzip. Ich glaube, Ängste überwindet man besser, anstelle ein Umfeld zu schaffen, wo mich nichts mehr herausfordert. Macht das irgendwie Sinn? Und das ist, ganz ehrlich, das ist so herausfordernd. Also ich glaube weniger für Gott, aber aus meiner Erfahrung ist es herausfordernd, weil ich Teil der Geschichte bin. Und ich mir manchmal schwer tue. Und ich ganz tief doch gerne besser dastehen würde, als ich innerlich schon weiß, wie es aussieht. Ich wäre gerne weiter, reifer, geistlicher, mehr ein Überwinder, ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, ein verständnisvollerer Zuhörer, ein größerer Problemlöser, ein stärkerer, was auch immer. Aber ich bin's nicht in allem. Ich bin's nicht in allem. Also, ich bin heute dir, um dir zuallererst zu sagen, ich glaube, es ist völlig normal, dass wir irgendwo Furcht und Angst empfinden, weil das einfach eine Emotion ist. Ich glaube, dass manches davon, wenn es anfängt, uns zu treiben, egal wie das ist, ob dein Umgang damit Ignoranz oder Nachgeben ist oder jetzt erst recht, langfristig nicht zu guten Ergebnissen führt. Egal, wie das andere als stark oder schwach wahrnehmen. Und ich will irgendwie auch sagen, dass mit Glaube allein die Furcht nicht automatisch weicht. Was irgendwie bedeutet, dass es möglich ist, beides auch gleichzeitig zu haben und dass man sehr wohl im Glauben leben und handeln und wirken kann, ohne dass alle Ängste geklärt sind. Das gehört einfach zu unserem Menschsein dazu. Das gehört irgendwie dazu. Und es gibt etwas, was ich wirklich stark finde. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Verse 1 bis 7 lese ich mal. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Wir hatten uns schon mal mit Kain und Abel auseinandergesetzt. Da ging es irgendwie um Eigenverantwortung. Und darüber, was bei diesem Opfer geschieht, also was die dargebracht haben und woher haben wir unsere Identität und wo helfen wir anderen und wo machen wir uns von anderen abhängig. Kann ich jemand gerade in die Augen schauen? Stehe ich für meine Überzeugungen auf? Und hier finde ich wirklich etwas Spannendes. Kain und Abel bringen beide ein Opfer dar. Und hier wird erklärt, warum das von Abel besser war. Weil er Glauben hatte. Da steht nicht, weil es besser war. Da steht nicht, weil er das richtige Grundmaterial hatte, sondern er hatte Vertrauen und Zutrauen und Beziehung in Gott. Das macht in dem Fall den ganzen Unterschied. Von Abraham, der in der Liste später auch noch aufgezählt wird, heißt es, und Abraham hatte Glauben, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war kein Gerechter. Wenn ich Abrahams Leben anschaue, dann sind da viele, viele Momente auch voller Zweifel und voller Fragen. Abraham war nicht der, der sagte, na klar, Gott, wenn du das sagst, wird es so. Als erstes, als er eine Verheißung bekommt, lacht er. Das ist das Erste, was er tut. Da ist nichts mit Vertrauen. Aber im Laufe der Zeit, in dem er lernt, mit Gott zu leben, entwickelt sich Vertrauen. Und am Ende lesen wir diese Stelle, dass er bereit war, seinen Sohn tatsächlich zu opfern, weil er davon überzeugt war, dass Gott alle Dinge möglich sind oder er ihm sogar aus den Steinen Kinder erwecken kann. Da ist ein Weg gegangen. Aber dieser Weg war nicht ohne Furcht. Er war nur in Beziehung und da hat sich Glaube wachstümlich entwickelt, weil er bereit war, sich Herausforderungen und Ängsten zu stellen. Dasselbe lese ich über König David. Das war, der hat wirklich Dinge falsch gemacht. Aber er hat Beziehungen gesucht. Ich sehe dasselbe Muster bei Petrus. Ich sehe dasselbe Muster bei Paulus. Ich sehe das überall. Und am Ende komme ich zu Folgendem. Glaube dieses tiefe Vertrauen, dass Gott gut ist und dass er mit dir ist, das wird dich befähigen, Dinge zu tun und wird dich befähigen, Risiken einzugehen. Man kann es nur nicht machen. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass man sich selber Glaube nicht befehlen kann. Jetzt muss ich aber hier Glauben haben. Ich glaube vielmehr, dass Glaube etwas da ist, was aus einer Beziehung ist und wo man innerlich sicher ist und merkt, ja, Gott ist hier drin. Hier kann ich einen Schritt gehen. Hier weiß ich, Gott ist mit mir. Ich gehe eine Richtung, die irgendwie schwierig ist und die andere nicht sehen können. Wie viele Zeugnisse haben wir in unserer Mitte? Ich sehe gerade einen Berti und die ganze Geschichte von eurem Hausumbau und den ganzen Unmöglichkeiten da drin. Und ihr wusstet, Gott ist mit euch und das Ding ist von ihm. Und wie viele Türen hat er geöffnet? Und wie viel wahrscheinlich auch Bangen und Hoffen war da auch mit drin. Aber diese Überzeugung, Gott ist mit dir, hat oder mit euch, hat euch befähigt, in eine Richtung zu gehen bei vielen Fragen und Ängsten. Es ist immer dieses Prinzip. Es ist immer dieses Prinzip. Und ich glaube, und hier ist heute, glaube ich, mein Schwerpunkt. Wenn ich die Bibel anschaue, egal was Leute erreicht haben, wenn sie was erreicht haben, ist es, weil die Hand Gottes auf ihnen war, weil die Gnade mit ihnen war und weil sie vertraut haben und Glauben hatten. Und wow, lass uns darauf fokussieren. Und das Zweite ist, und deshalb will ich auch kurz, oder habe ich diesen Schwerpunkt auch bei Ängsten oder Befürchtung oder was auch immer gemacht. Ich glaube auf der einen Seite, dass es Teil unseres Menschseins ist und dass es nicht automatisch schlecht ist und dass es auch nicht darum geht, ich darf das nicht wahrnehmen oder haben. Aber ich glaube, dass wir an demselben Punkt sind. Es ist gut, zu kontrollieren und zu herrschen über sich und seine Empfindungen. Und ich glaube, bei manchem ist es gut, sich Dingen zu stellen, weil ich dadurch mir einen Weg zu meinem Herzen bahne und tatsächlich Veränderungen stattfinden kann. Es fängt aber an mit dieser Bereitschaft, wirklich mutig zu sein und sich vielleicht einzugestehen, dass in meinem Leben, also bei mir ist es wahr, in meinem Leben nicht alles so rosig ist, wie ich es gerne hätte. Und ich kann beide Dinge gleichzeitig haben. Furcht vor Dingen und Glauben. Und ich kann sogar im Glauben viele Dinge bewegen und trotzdem schwierig sein. Und ich darf das so wählen. Oder ich kann mich verändern lassen. Ich habe einen lieben Freund, der hat mir mal einen guten Rat gegeben. Er sagte Folgendes: Markus, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, keine Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Ich sage es ungern, aber es ist wahr. Es ist einer gut. Es bin entweder ich oder Gott. Mein Problem ist, ich wäre öfters, als ich es denke, gerne der Sieger in der Geschichte. Das steht mir wirklich im Weg. Ich hoffe, bei dir ist es anders, aber ich dachte, ich teile meine Geschichte. Meine Geschichte ist auch die, ich habe Ängste, ich habe Befürchtungen. Ich wäre gern der Gute in der Geschichte. Bei manchem traue ich mir nicht, Dingen ins Auge zu schauen. Und ich will nochmal sagen, für Gott ist das beziehungsmäßig überhaupt kein Problem, weil Gott immer der ist, der dir zugewandt zuschaut. Gott ist immer der, der dir zugewandt zuschaut und der dich mag und der dich liebt. Aber wenn es darum geht, dass in meinem Leben sich etwas verändert, dann hat Gott etwas getan, was er in vollem Bewusstsein von dem, was es bedeutet, getan hat. Er hat dir Autorität über dein Leben gegeben, weil es das ist, was er für uns alle sieht, dass jeder bei sich selber bleibt und Verantwortung hat für sein Leben. Und ich merke, das ist so eine, ich finde das so eine furchtbar schwierige Sache. Weil ich mich auf einmal nicht mehr vergleichen kann. Weil es da so viele Mechanismen gibt, die mich geprägt haben, warum ich reagiere. Anstelle mich immer wieder zurückzubesinnen und zu sagen, ich will leben in Reaktion und zu ihm und nicht zu anderen hin. Und ganz ehrlich, ich finde das herausfordernd. Kennen wir das? Komm, ich mache ein Beispiel. Und dann will ich langsam auch zum Schluss kommen. Ich hatte das ja vorhin angesagt, für alle, die diese Geschichte unterstützen wollen. Bitte schreibt mir. Also diese Konferenz. Ostern 2021, was ja noch viele andere machen. Und ich gehe davon aus, dass die auch gucken, was sie als Gemeinde oder privat oder wie auch immer. Jetzt habe ich mal nachgeguckt, ich habe Nachrichten bekommen und da ist wirklich schön, Das sind, also wir sind schon vierstellig. Das ist wow, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich schön. Ja, ist das jetzt einer oder sind es viele? Ich will die Geschichte nicht erzählen. Sind es Gutverdiener oder waren das zwei Kinder, die ihre Kontos geräumt haben? Wisst ihr, warum ich die Fragen stelle? Was macht es für dich für einen Unterschied? Aber da ist dieses unbändige Verlangen. Oh, wenn das 10 Leute waren, also wir gehen mal von 2000 aus, durch 10, 200. Ja gut, wenn ich 100 gebe, fühle ich mich nicht so schlecht. Kennt ihr das? Ich kenne das. Haben das ganz tief in uns drin. Oh Scheiße, jetzt erzählt er, das waren 2 Kinder. Die haben das Führerscheingeldkonto vom Opa aufgelöst. Oh, muss ich jetzt mein Haus verkaufen? Komm, das sind doch die Mechanismen, die passieren. Und wir sind wahrscheinlich doch mehr davon geprägt, auf unsere Umwelt zu reagieren, als auf das, was Gott vorhat. Und uns dem zu stellen, wo Gott mit mir dran ist. Und wenn Gott bei mir sagt, Markus, guck das Ding an, das sieht nicht gut aus, dann weiß ich, er will mir helfen. Und es ist auch egal, ob andere 10 Jahre schon weiter sind oder nicht. Es ist mein Moment, wo ich zugreifen kann. Und wenn Gott sagt, Markus, gib nichts, dann würde ich mich hinstellen und würde sagen, ich habe nichts gegeben. Weil mir hilft es, frei zu werden von dem, was andere denken. Dann muss ich mich nicht hinstellen und der Gute in der Geschichte sein. Ich habe eher Angst davor, mich hinzustellen und einen großen Betrag zu nennen oder einen anderen Betrag. Aber versteht ihr das? Da, wo ich stehe. Da, wo ich stehe. Unabhängig von anderen. Und ich weiß, wir tun die letzten Wochen, es geht immer um ähnliche Punkte. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich glaube, dass Gott an diesem Ding noch nicht fertig ist. Und ich glaube auch, dass ich zumindest für mich predige und für den einen oder anderen, weil es da noch was zu entdecken gibt. Und weil Gott uns in die ganze Freiheit führen will. Und weil er uns zurückbringen möchte in dieses Bild von Eden, wo wir Frieden haben, nicht weil wir lauter nette Leute um uns haben, sondern weil wir Frieden haben mit Gott und die Situationen sind, wie sie sind. Und weil es Herausforderungen gibt, die anstrengend sind, aber sie nicht meinen Frieden beeinflussen können, weil mein Frieden nicht abhängig ist von dem, ob mich jemand mag oder nicht, von dem, ob mein Umfeld mich herausfordert oder nicht, nicht von dem, ob ich verheiratet bin, wenn ich Single bin, dann wirst du manchmal glücklich, oder wenn ich verheiratet bin, oh, damals in den guten alten Zeiten, davon ist doch mein Frieden nicht abhängig. Nicht von Gott her. Er hat Besseres für dich als diese Abhängigkeit von Menschenfurcht und von dem, was man müsste, sollte oder was andere tun. Er hat dich geschaffen, dass du in Beziehung mit ihm lebst und dass, wenn er redet, dass du es liebst, dem nachzujagen, ob alle das verstehen oder nicht. Und alles, was ich dir wünsche, dass du genau das tust. Und dass dein Leben und dein Innerstes und deine Seele heil wird. In dem Maße, wie Jesus das am Kreuz für uns alle erworben hat. Und ich glaube, es ist möglich, frei und unabhängig von anderen zu leben. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Der schwierigste Punkt ist der, sich selber in die Augen zu schauen und zu sagen, so sieht's aus, das bin ich. Und Jesus, ich lade dich ein, komm und verändere mich. Wenn das dein Wunsch und dein Gebet ist, heute dürfen wir Segnungsteams haben, dann will ich dich bitten, nach vorne zu kommen. und einfach vor jemand auszusprechen, wo du sagst, Gott, hier wünsche ich mir Veränderung. Die Segnungsleute werden dir Frieden und Segen einfach zusprechen und die werden das schon gut machen. Und für den Fall, dass ich für dich bete, dann wird es Gott gut machen. Aber er wird es auf jeden Fall gut machen, okay? Komm, können wir noch ein Lied singen? Wahrscheinlich besser, der Klaus und der Reini machen das. Und ich will dich einladen, wenn das dein Wunsch ist und du merkst, das sind Dinge, komm damit vor Gott. Ihr lieben Segnungsteam, Leute, würdet ihr nach vorne kommen? Dann können wir eine Gelegenheit bieten. Lass uns doch die Zeit in dem Lied nutzen und darauf irgendwie reagieren. Eine Möglichkeit ist, das vor Gott zu bekennen, nach vorne zu kommen und sich segnen zu lassen. Vielen Dank.